SRF Digital.
Ich bin Peter Buchmann und das sind unsere Themen. Konkurrenz fürs Küchenkästli-Orakel. Wir stellen eine neue Dialekt-App vor. Im Game-Tipp jagen wir heute Monster. Aber vorher noch etwas zur Religion im Zeitalter der Smartphones, aus aktuellem Anlass sozusagen. Zuerst haben die Mönche die Bibel in jahrelanger Arbeit von Hand abgeschrieben. Erst mit der Erfindung des Buchdrucks hat das aufgehört. Die gedruckten Bibeln haben sich dann in einem ganz anderen Ausmaß verbreitet, als das vorher möglich war. Und das hat einen grossen Einfluss auf die Religionsgeschichte, zum Beispiel auf die Reformation. Heute sind wir wieder in einem grossen Umbruch. Wir leben im Zeitalter der Apps, der mobilen Kommunikation und der sozialen Netzwerke. Der Reto Wittmer hat darum auf SRF 1 geschaut, wie man die Bibel auf einem Smartphone brauchen kann.
Es gibt jede Menge so Bibel-Apps, verschiedene Ausgaben von der Bibel findet man in verschiedenen Sprachen, in verschiedenen Übersetzungen. Und die sind eigentlich aufgebaut wie die Bibel, also wie ein Buch. Es sind eigentlich auch Bücher, einfach elektronische Bücher, E-Books und nicht viel mehr. Also von dem her haben die meistens dann auch gar nicht den Namen App verdient. Aber man kann dann doch suchen über einen Text. Das ist sehr praktisch, wenn man direkt an eine gewisse Stelle anspringen will. Und sehr praktisch denn, es gibt gewisse Apps, die so thematisch die Bibel zusammengefasst haben zu bestimmten Themen, zum Beispiel Vergebung und Sexualität. Und teilweise haben sie dann auch noch Interpretationen drin zu diesen Themen. Aber da ist dann mir aufgefallen, dass die Interpretationen teilweise schon sehr prägt sind von der Einstellung der Autoren, also teilweise recht erzkonservative Interpretationen. Und da merkt man dann schon, dass die Meinung von diesen Autoren, von diesen Bibel-Apps, die drückt dann da ziemlich fest durch.
Der Reto Wittmer hat es dann Wunder genommen, ob es neben diesen Bibel-Apps auch noch Apps gibt, die einen Schritt weitergehen und das Potenzial von einem Smartphone und die Möglichkeiten der Vernetzung besser nutzen.
Es gibt zum Beispiel eine App, wo man eine Karte sieht. Darauf sind dann die historischen Ereignisse eingezeichnet, die es in der Bibelgeschichte gibt. Oder auch eine Stammbaum-App, wo man den Stammbaum sieht von Protagonisten, die in der Geschichte vorkommen. Dann gibt es einen Quiz, wo man Fragen zur Bibel beantworten kann, so mit Multiple-Choice-Antworten. Und dann gibt es wirklich auch noch Apps, wo so die allermodernsten Apps, die dann so soziale Netzwerkfunktionen wirklich auch brauchen. Prayers to Share zum Beispiel. Da kann ich ein eigenes Gebet machen und dann das publizieren. Und andere können dann mitbeten. Und das ist an sich noch spannend, aber mich hat das ein bisschen irritiert. Das ist sehr bedrückend teilweise, wenn man die Gebete liest. Das ist von Personen, die zum Beispiel sehr krank sind oder eine Person macht ein Gebet für eine andere Person, die sehr krank ist und andere sollen dann mitbeten. Es sind teilweise ganze Familiengeschichten und Tragödien drin. Also das ist schon ziemlich harte Kost. Etwas anderes, was mich noch ein bisschen befremdet hat, bei gewissen Apps, sind, die gratis sind, sind mit Werbung finanziert. Und dann gibt es manchmal, dass bei einem Bibeltext irgendwie eine Auto-Occasion Werbung eingeblendet wird.
Sag du mir guten Abend in deinem Dialekt und ich sage dir dann, wo du herkommst. Das etwa macht eine neue App fürs iPhone, die Dialekt-App. Die Jörg Schirr hat die Dialekt-App getestet und erzählt Anna Meier, ob und wie es funktioniert.
Weißt du jetzt, woher das kommt?
Ich habe es schon vorher gewusst, dass ich komme, aber ja, die App hat mir geholfen. Ich bin in Murten aufgewachsen, das ist im Freiburger Seeland, und die App hat mich dann wirklich auch ziemlich genau in diesem Seeland können verorten.
Wie hat sie das gemacht, die App, wie macht sie das genau?
Sie hat eine Liste mit 16 Ausdrücken, die gehst einen nach dem anderen von diesen Ausdrücken durch und schaust, welches Wort das du dafür brauchst. Manchmal geht es eben um das Wort, manchmal geht es dir auch nur darum, wie das der bestimmte Vokal ist.
Also 16 Wörter langen.
Genau, 16 Wörter länger. Manchmal geht es um das Wort, manchmal um ein Vokal, ob der E sei, also in der geschlossen oder E, so ein höchstes E. Und du kannst eben auch immer ein Beispiel hören in dieser App, wie das tönt. Also wenn es jetzt um den Ausdruck Apfel über Rest geht, dann sagen, normale Leute sagen da Gräubschi dazu. Das kann man dann suchen.
Oder Bütschki, würde ich sagen.
Bütschki gibt es auch, aber Gräubschi finde ich eigentlich fast schöner, das tönt.
Ja.
Gräubschi.
Also, aber man kann auch man kann Bütschki hören, wenn du das noch schnell möchtest.
Bütschki?
Muss ich jetzt schnell suchen.
Bütschki.
Also du hast immer Beispiele dazu. Und gerade zu Apfelüberresten gibt es dann natürlich auch Sachen wie
Murmutz.
Oder was haben wir da noch?
Huhn. Cousine.
Also Wörter, die ich noch nie gehört
habe. Alles gleich.
Genau, kommt natürlich aus dem Wallis in dem Fall.
Jetzt hast du die App nicht nur getestet an dir, sondern auch mit meinem Kollegen Nick Hartmann.
Genau, der Nick ist ein eher schwieriger Fall. Der wohnt im Kanton Zug, hat aber auch ein bisschen Berndeutsch im Dialekt. In Aargau ist, wie er gemeint hat, auch noch. Im Test hat man das auch gehört und wir haben eben ein Video dazu gemacht.
Aber, wie würde Nick Hartmann das sagen?
Abig.
Abig.
Abig. Ich sage Abig, ja.
Bett.
Oder?
Bett, das zweite.
Nicht Bett.
Nein.
Schneien.
Ah, jetzt kann ich natürlich blöffen. Wenn ich jetzt würde sagen Schnee, dann wäre es sofort Ägeri oder Schweiz. Da macht er jetzt die Unterscheidung, hundertprozentig. Aber ich sage nicht Schnee, ich sage Schneien.
Gut, bist du gespannt?
Ja, ich denke, tut mir irgendwo Aargau, Luzern, so dort in die Richtung.
Also schauen wir mal.
Aber schau mal, ihr Oberägeri Zug, siehst du? Birmenstorf, Horgen, das ist alles bei uns in
der
Nähe.
Jürg Tschirn von der Digitalredaktion, du hast die App getestet. Wirklich neu ist die Idee aber nicht. Es gibt ja schon seit längerem die Webseite Küchenkästli Orakel.
Ja, und dass es so eine Webseite gibt, zeigt vielleicht auch, wie gerne sich die Schweizer wirklich mit ihren Dialekt befassen.
Es ist auch lustig,
ja,
zu
ja,
finden, merkt er, woher ich komme oder nicht.
Genau, schönes Partyspiel immer. Im Prinzip macht die App nicht viel anders als die Webseite des Küchenkästli-Orakel bis jetzt schon jetzt gemacht. Von der gibt es übrigens auch eine App, die allerdings einen Franken kostet, glaube ich. Ein paar Sachen und ein paar zentrale Sachen, glaube ich, sind bei der Dialekt-App aber doch anders. Zum einen steht hinter der Dialekt-App nicht einfach nur Dialektfans, also nicht Laien, sondern das machen Sprachwissenschaftler von der Unis Zürich und Bern. Und die neue App, die nutzt eben wirklich konsequent Möglichkeiten, die das iPhone hat. Dort hast du ja ein Mikrofon drin und so kannst du Wörter eben auch selber einsprechen, also selber sagen als Benutzer, wie das du das würdest sagen. Die Macher können das dann brauchen wiederum und durch das ihre Karten verfeinern, die sie haben. Und das iPhone hat eben auch die Möglichkeit, dass ich hören kann, wenn ein Wort gesagt wird. Das haben wir vorhin gehört, also ob ich ein E oder E sagen. Und wie man das sagt eben mehr über die Herkunft eines Dialekts aus, als welches Wort das man eigentlich braucht.
Ich hätte das Gefühl, es sei das Wichtigste, welche Wörter das man braucht, welches Wort das man braucht. Das ist in dem Fall nicht so.
Man meint es natürlich und es sagt natürlich auch viel aus, welche Wörter das du brauchst, aber das kann sich relativ schnell ändern. Das sieht man, wenn du in einen anderen Kanton zügelst. Da geht es recht schnell, dass du nicht mehr Anke sagst, sondern Butter zum Beispiel. Aber wie dass du ein E sagst, also der E oder E sagst, das bleibt länger erhalten und das ist etwas, was halt mehr aussieht, woher du eigentlich kommst.
Wie sage ich eigentlich das E? Aber nur wegen dem E allein kann ja noch niemand sagen, wo genau mein Dialekt herkommt.
Ja, das wäre schon ein bisschen grobe Unterscheidung. Darum sind es eben 16 Wörter in dieser App, die man durchgeht. Und mit jedem von diesen Worten wird ein bisschen mehr eingeschränkt, ein bisschen genauer eingeschränkt, woher das ein Dialekt kommt. Wenn wir gerade beim E bleiben, das wird im Osten ja in der E ausgesprochen, im Westen in der E. Also dann ist schon mal klar, anhand von dem, ob jemand aus der Ostschweiz kommt oder aus der Westschweiz. Und dann kannst du das immer mehr verfeinern. Du kannst zum Beispiel schauen, sagt jemand Lupfen, um etwas auflüpfen, oder sagt er eben Lüpfen. Und dann sagt es dir, kommt jemand aus dem Südwesten oder jemand aus dem Südosten. Also so kannst du die Herkunft von einem Dialekt immer genauer einkreisen. Und du kannst dann in der App auch schauen, wie dass man an einem bestimmten Ort zum Beispiel für ein Wort sagt.
Mhm. Und so kann eigentlich auch jeder, der die App benutzt, mithelfen, dass die verfeinert und verbessert wird. Aber einfach ins Smartphone reinreden und nachher sagt es einem, woher der Dialekt kommt, das geht
Nein, das geht noch nicht. Es wird aber gleich mal gehen. Es ist, man arbeitet schon eine Nachfolge-App zu dieser Dialekt-App. Die sollte die Swiss Voice-App heissen. Muss man noch ein bisschen warten, bis die kommt. Die ist geplant für das 2015. Die soll es aber nicht nur für das iPhone geben, sondern für alle Smartphones. Diesmal hätte man sich auf das iPhone müssen beschränken, weil einfach das Budget noch nicht so gross war.
Wie der Nick Hartmann mit seinem speziellen Dialekt die App herausfordert, seht ihr in einem Video auf srf.ch unter «Digital». Oder noch besser, abonniert unseren Kanal auf YouTube, dann verpasst ihr kein Video mehr. Einfach auf YouTube gehen, SRF Digital heisst dort unser Kanal. Früher waren die Titel der Spiele noch simpel. Bei Asteroids ist es um Asteroiden gegangen, im Pong sind ihr das Pong von Ping Pong und jetzt ist wieder mal ein Spiel rausgekommen, das genau das macht, was im Titel steht: Monster Hunter. Rebecca Villiger hat von Guido Berger im Game-Tipp wissen, ob dann Monster Hunter auch das haltet, was es im Titel verspricht.
Das macht wirklich einfach genau das, was es sagt. Nicht mehr, nicht weniger. Man jagt Monster. Das ist es eigentlich schon. Also am Anfang sind es ein bisschen einfachere Monster, später werden es so richtig schwierige. Aber ja, Monster jagen.
Und es ist nichts. Einfach Monster jagen, fertig.
Es ist ellenlang. Es ist ein riesiges Spiel. Darum sind es ganz, ganz viele Monster, die man da jagen kann. Aber es ist wirklich einfach sehr, sehr auf das fokussiert. Es hat so ein bisschen Rahmenhandlung, aber die ist total irrelevant eigentlich. Und natürlich tut man dann auch Sachen sammeln, so Kräuter und Pilze zum Beispiel, oder seine Ausrüstung verbessern. Aber das macht man eigentlich immer nie zum Selbstzweck, sondern das Ziel ist immer eben können stärkere Monster jagen. Also die Ausrüstung muss stärker sein, dass man die dann überhaupt schafft. Und so mit diesen Kräuter und Pilzen kann man sich so Tränkchen brauen, die einem dann irgendwie stärker machen, um eben auch wieder besser können Monster jagen.
Und dann ist es so der übliche Mechanismus, je stärker deine Spielfigur ist, desto stärkere Monster kannst du jagen.
Das ist da ein bisschen anders, das ist eigentlich ein bisschen speziell da. Man kommt so Aufgaben über von einer Jägergilde, Gang das und das Monster erlegen oder das und das Monster fangen. Und in anderen Spielen ist es eigentlich häufig so, dass man für jeden Kampf so Erfahrungspunkte überkommt, also XP. Also je länger man kämpft, desto stärker wird eben die Spielfigur. Und da ist das nicht so. Da muss man wirklich an den eigenen Fähigkeiten arbeiten, nicht an denen von dieser Spielfigur. Zum Beispiel muss man so ein bisschen das Gefühl bekommen, welche Waffe liegen mir am besten, jage ich lieber mit einem Schwert oder mit einem Pfeilbogen. Und dann wirklich auch so Sachen, wie positioniere ich mich gegenüber dem Monster, wie tue ich so den Angriff richtig timen, dass ich nicht dann irgendwie komisch mit dem Rücken zum Viech stand plötzlich. Und die Monster, vor allem dann die Schwierigen, haben sehr so unterschiedliches Verhalten, wie es dann kämpft gegen einen. Und das muss man wirklich lernen. Man muss die anfangen begreifen, dass man sie kann erfolgreich bekämpfen. Das ist sehr anspruchsvoll, da hilft einem Spiel auch kaum dabei, aber das finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil es dann wirklich auch umso befriedigender ist, wenn man dann so ein richtig grosses Viech mal erleidet.
Also man wird zuerst zum Monster-Experte, bevor man die Monster
man muss werden, genau.
Bei uns kommt das Spiel erst jetzt in die Läden. In Japan ist es aber schon lange ein Riesenerfolg.
Ja, das ist noch komisch. Das ist eine Serie, die es schon seit Jahren gibt, die auch sehr, sehr erfolgreich ist, die über 22 Millionen Exemplare verkauft hat, alle Versionen miteinander. Aber weitaus die meisten davon zu Japan. Die Version, da, die bei uns jetzt rauskommt, die ist eigentlich schon 2009 zu Japan erschienen, damals noch für die Wii, also für die Vorgängerkonsole jetzt von der Wii U. Die Version, die da bei uns jetzt in die Läden kommt, ist so eine erweiterte Version von der und kommt jetzt eben auch, also mit einer ziemlichen Verspätung zu uns.
Und warum diese ganze Verzögerung?
Es ist da, glaube ich, noch ein bisschen speziell lang, weil es eben halt noch eine Version ist für die neue Konsole, die ja auch noch nicht so lange auf dem Markt ist. Die Version ist auch wirklich, es ist nicht einfach die gleiche Version, sondern sie ist so ein bisschen aufbereitet, grafisch, es hat mehr Waffen und mehr Monster drin und unter Wasser kann man auch kämpfen. Das haben wir in der 2009er Version noch nicht können. Und dazu kommt aber so, dass das sonst noch häufiger so ist bei japanischen Spielen, weil offenbar die japanischen Hersteller häufiger so zuerst in erster Linie an ihre eigene Heimat Märkte denken, weniger so global denken, wie andere Spielhersteller das machen. Und darum ist eigentlich die Monster Hunter-Serie, die kennt man bei uns kaum. Und das versuchen sie jetzt aber mit dieser Version eigentlich zu ändern.
Und hast du das Gefühl, es klappt?
Ja, einerseits muss man sagen, so die ersten Zahlen sind nicht so schlecht. Es sieht eigentlich aus, als wenn es gute Chancen hat. Grossbritannien zum Beispiel ist es jetzt gerade in die Hitparaden eingestiegen auf Platz 7, was gut ist, vor SimCity zum Beispiel letzte Woche. Aber es ist halt für die Wii U und da gibt es im Moment sehr wenig Spiele. Das ist noch häufig so bei neuen Konsolen, dass es manchmal nach dem Release so ein Loch gibt und einfach nichts mehr rauskommt. Darum die so eine haben, wollen irgendetwas spielen und haben eigentlich fast keine anderen Möglichkeiten im Moment. Andererseits muss man sagen, es ist schon ein sehr sperriges Spiel. Also es nimmt einem eben nie an der Hand. Es sagt einem nie, was man jetzt machen muss. Man muss sehr viel so ein bisschen selber herausfinden. Und es konzentriert sich einfach extrem auf das Monsterjagen. Es ist so ein bisschen eine Form von «Sammel sie alle» oder «Jedes Monster mal erlegt haben». Und das muss einem halt liegen, das Sammeln. Wenn man das Sammeln nicht gerne hat, dann wird es ein bisschen schwierig. Ich finde, es ist ein Spiel, das so wirklich genau weiss, was es will und was es einfach extrem konsequent durchzieht. Es ist so fokussiert, dass ich das Gefühl habe, dass es wahrscheinlich auch Leute könnte, ein bisschen ausschliessen, die einfach nicht
so
digital
Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Die letzte Woche war es an dieser Stelle unangenehm ruhig gewesen und das ist auch Sven Blum aufgefallen, Giederberger. Er hat uns ein Mail geschickt.
Genau, er hat gefunden, das muss jetzt ein Ende haben mit dieser Stille und hat uns einen Tipp gegeben, nämlich «If this, then that». Seite ifttt.com. Also einfach, wenn man so die Anfangsbuchstaben nimmt. Und hat gefunden, das sei ein cooler Tipp. Und das ist tatsächlich ein cooler Tipp. Ich glaube, wir haben auch schon mal über das geschwätzt, aber es ist schon eine Weile her. Also mindestens anderthalb Jahre, sagt jetzt mein Hinterkopf. Und das ist eigentlich ein Tool, wo man kann beliebige Dienste, Internetdienste miteinander verknüpfen und so etwas intelligenter machen. Also wenn das und das passiert, dann schickt dort und dort ein E-Mail an oder so. Also so für Leute wie uns, die gerne so etwas basteln und sich etwas optimieren, ist das noch ein cooler Tipp. Merci, Sven.
Klingt interessant. Dann hat uns Karin Wittmer noch geschrieben, sie hat ein Problem mit der Musik im Podcast.
Genau, sie hat uns zuerst mal Kompliment gemacht, das wir natürlich immer gerne überkommen. Sie hört unseren Podcast sehr gern und hat dann aber auch noch eine Kritik gehabt, und zwar in Bezug auf allgemein auf Podcast bei SRF, dass die länger geworden sind und weil sie das Gefühl hat, dass mehr Musik drin ist. Mhm. Und das stört sie so. Sie findet eigentlich, sie hätte es eigentlich lieber ohne die Unterbrechung, ohne die nervige Musik, wie sie schreibt. Sie fragt dann, gibt es da nicht irgendwie so eine übergreifende Redaktion, die die Podcasts macht und so? Und da kann ich sagen, nein, das gibt es nicht. Das macht jede Redaktion selber eigentlich. Die Sendungen, die Redaktionen von diesen verschiedensten Sendungen machen ihre Podcasts selber. Darum machen sie die auch unterschiedlich, weil halt die unterschiedlichen Sendungen auch so ein bisschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das mit der Musik, das war lange so gewesen, dass wir keine Musik haben dürfen drin haben in diesen Podcasts, weil wir die Lizenzen nicht hatten, um die Musik auch übers Internet zu verbreiten und nicht nur über das Radio. Also die haben wir eigentlich immer rausgeschnitten, wie wir müssen, nicht unbedingt, weil wir wollen. Und jetzt ist es zum Teil so, dass bei Sendungen die Musik extra drin lässt, zum Beispiel bei einem Input von SRF3, wo die Musik eigentlich wirklich auch so eine Funktion hat von einem Päuseli, dass man so nachher so einem Drittel von der Sendung mal ein bisschen durchschnaufen kann. Dort hat die Musik häufig auch etwas zu tun mit der Sendung, wird so ausgewählt für das. Es kann aber sicher sein, dass auch in Sendungen die Musik eigentlich hätte man gut rausschneiden können und hat es einfach nicht gemacht, weil es entweder jemand vergessen hat oder jemand es gerade ein bisschen brisant gehabt. Es ist einfach wirklich, es ist Handarbeit, diese Podcasts zu machen, und da passieren halt manchmal auch Fehler, manchmal ist es Absicht. Also dass man jetzt in allen Podcasts Musik rausschneiden würde, das können wir jetzt der Karin nicht versprechen.
Gut, wenn ihr eine Frage oder eine Idee oder Kritik habt, dann schreibt uns ein Mail an digital@srf.ch. Oder wenn euch gefällt, was wir machen, dann klickt doch auf den Like-Button auf unserer Facebook-Seite. SRF Digital heisst man dort. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Ein langes Wochenende und schlechtes Wetter. Was gibt es da besser als eine Leseliste? Digital am Sonntag heisst die Liste, die wir jedes Wochenende für euch zusammenstellen. Guido, was ist dir diese Woche aufgefallen?
Verschiedene Themen. Das eine ist das Tallinn Manual. Es gibt so von der NATO aus so ein Cyberwar Competence Center, glaube ich, nennt es das in Tallinn, in Estland. Und die haben jetzt ein langes Papier rausgegeben, 300 Seiten, wo sie so die politischen und juristischen Regeln versuchen aufzustellen, wenn man unter was für Bedingungen und wie genau kann oder soll oder muss Cyberwar führen. Das ist nicht ein verbindliches Dokument, also hat nicht irgendwie einen bindenden Charakter, aber das tut natürlich jetzt so die Diskussion eröffnen. Oder? Und es ist sehr ein ausführliches und öffentlich zugängliches Dokument, wo man so versucht, Regeln abzuschreiben, was Cyberwar betrifft. Also es ist sehr spannend und definitiv von der Länge her etwas, was vielleicht auch mehr als ein Wochenende hebt. Und dann habe ich noch ein anderes Thema drin, nämlich bei Ars Technica, der Nate Anderson schreibt über Passwortknacken. Und zwar hat er gefunden, wir wissen es eigentlich alle, dass es eigentlich leicht ist, Passwörter zu knacken, also jedenfalls gewisse Passwörter zu knacken. Und er hat gefunden, ich will das jetzt wirklich mal selber machen, oder nicht nur immer darüber schreiben oder von Experten hören, dass es leicht ist, sondern wirklich schauen, was muss ich genau machen an meinem Computer, um ein bestimmtes Passwort zu knacken. Und hat da einen längeren Artikel geschrieben, der so beschreibt, wie er das macht und schafft dann auch. Also es ist eigentlich so eine Mischung aus Anleitung und Selbstversuch.
Gut, ihr findet die Leseliste «Das Digital am Sonntag» auf srf.ch unter «Digital». Das war es vom «Digital», ein Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter «Digital».